This comes out, I mean, the awesome one, right? So, als in den Gesprächen heute nach dem Vortrag heute Morgen wurde mir deutlich, dass wir noch einmal eine PowerPoint-Präsentation brauchen, nämlich wegen der 144.000. Ich möchte das jetzt noch mal kurz wiederholen, weil das Thema im zweiten Teil ist nicht ganz so umfassend, sodass wir uns das genehmigen können. Und man sagt ja in der Welt, ein Bild erklärt mehr als 1000 Worte. Das ist weltliches Denken. Biblisch betrachtet ist das anders. Da ist ein Wort wichtiger als 1000 Bilder. Weil wir können an dem Wort, besonders an dem Hebräischen, viel, viel mehr erkennen als an einem Bild oder an einem Picture oder wie immer das genannt wird oder Piktogramm. Das Wort ist das eigentlich Wertvolle und Wichtige. Gut, Thema heute Nachmittag sind die sieben Engel, die sieben Plagen haben und die Sieger, die über das wilde Tier zwei Lieder singen. Und vorher nochmal, weil die 144.000 kommen ja auch nochmal vor, aus einem anderen Grund will ich das nochmal kurz hier zeigen. Olaf. Ach so, ist der Frank, ja. Gut, also. Der Thron im Himmel. Ja, wir haben Kapitel 4 schon mal in den Himmel geschaut, da wurde der Himmel geöffnet. Das Gleiche passiert jetzt auch nochmal in Kapitel 15. Ich sehe das ein wenig parallel, weil Johannes war ja im Geiste nicht nur anwesend, sondern er wurde im Geiste gefunden. Das heißt, eine persönliche, wesenhafte Anwesenheit im Himmel. Und die dauerte eigentlich für die gesamte Zeit seiner Enthüllung, in der er das geschrieben, gesehen und wahrgenommen hat. So, und dann gibt es um diesen Thron herum, das haben wir auch schon behandelt, 24 Älteste. Da ist die Frage, gibt es schon verschiedene Denkmodelle, warum das 24 sind, 212. Es gibt unterschiedliche Denkspuren, ich habe ja auch eines. Und die wollte ich ja jetzt noch mit präsentieren, damit ihr das auch noch in eure Gedanken einfügen könnt, weil es notwendig ist. Diese 24 Älteste sitzen ja nicht umsonst dort, die haben Aufgaben. Und die Aufgaben dieser 24 Älteste als Regierungsbevollmächtigte, könnte man sagen, ist meiner Sicht der Dinge nach geteilt. Die einen haben Aufgaben im Himmel, die anderen in den kosmischen Bereichen, in welchem Kosmos auch immer, wir sind ja jetzt im zweiten Kosmos. Das Ganze gibt es ja schon und die werden auch im dritten und vierten Kosmos vielleicht noch eine Aufgabe haben, wobei im vierten Kosmos, im neuen Jerusalem, da aber nichts mehr erwähnt wird. In dieser gleichen Region gibt es diese 144.000, über die wir morgen gesprochen haben, Kapitel 14. Es sind 12 mal 12.000 und ich glaube, dass 12 von den Ältesten, kann man das erklären? Ja, das sieht man jetzt erst, 12 von den Ältesten jeweils eine dieser Gruppen betreut, sozusagen als Verwaltungsdirektor für die Regierungsaufgaben der 144.000 oder der 12.000er Gruppe, über die er gesetzt ist. Und wenn wir weiter gucken, hat es ja auch, und das haben wir im Kapitel 7 besprochen, auf der Erde 144.000. Und diese im Kapitel 7 aus den 12 Stämmen Israels sind von Engeln versiegelt worden, damit sie durch die Zeit der Dringnis durchkommen. Das heißt, die einen sind auf der Erde und die anderen sind im Himmel. Und es ist interessant, dass hier bei den Aufgaben dass hier die anderen 12 Ältesten offensichtlich eben diese 12 Gruppen betreuen in ihren Regierungshandeln auf der Erde. Und im Alten Testament war es von Salomo, dass er 12 Aufseher über ganz Israel hatte. das wäre ein Hinweis auf die Tatsache, dass es schon eine Verwaltungsnotwendigkeit gibt für eine Zuschauergruppe von Personen. Und deswegen die Denkspur, und es ist kein Dogma, der erkennt mich ja inzwischen, die Denkspur ist, dass eben diese beiden Zuschauergruppen diese Aufgaben wahrnehmen, sowohl von den Ältesten als auch von den 144.000 in einzelnen Gruppen. Dann wurde noch gefragt, auch vorhin nochmal, wo liegt denn der Unterschied dieser beiden Gruppen, weil viele sehen ja diese 144.000 als eine Gruppe, das sind dieselben. Ich habe das früher auch so gesehen, inzwischen kann ich das nicht mehr, aus folgendem Grund. Die 124.000 mitregierenden im Himmel auf der Erde, das sind ja zwei Gruppen. Die erste Offenbarung 7, ich schaue mal rein, die zweite Kapitel 14. Ich habe hier Offenbarung stehen, weil das im Internet ist. Und wenn ich da EH hinschreibe, haben die Internetnutzer nichts davon. Wir wissen nicht, was Enthüllung ist. Und nur damit hier keiner auf falsche Schlüsse kommt. Man muss gelegentlich Kompromisse machen, damit das Verständnis nicht leidet. So, die erste Gruppe kommt in der ersten Wahrnehmung vor. Es gibt ja 7 Wahrnehmungen. Ich wollte die heute mal wiederholen, das schaffe ich aber nicht. 7 Wahrnehmungen, die sind immer geteilt in Himmel und Erde. Und in der ersten Wahrnehmung, die Erde betreffend, also im zweiten Teil, kommen diese 144.000 vor. Die zweite Gruppe finden wir in der fünften Wahrnehmung im Himmel. Das ist schon mal ein Unterschied. Jetzt könntest du natürlich sagen, wie der August Fuhr sagt, ja, die treffen wir dann im Kapitel 14 wieder. Das ist mir nicht so einfach. Also die Unterschiede sind für mich zu groß, als dass das so sein könnte. Ein weiterer Unterschied ist, die erste Gruppe auf der Erde ist erkauft aus den 12 Städten Israels. Und die anderen, die heute Morgen festgestellt sind, aus den Menschen erkauft, weg von der Erde. Jetzt musst du relativ denken, analysieren, überlegen, sind die jetzt auch aus Israel, vielleicht aus den in der Welt so freuen Israeliten unter den Menschen, oder sind das für dich Fremde, nicht Israeliten? Jetzt hast du ein neues geschichtliches Problem. Wenn du glaubst, dass Israel zuerst zum Ziel kommt, müssen das auch Israeliten sein. Wenn du glaubst, das hat sich da erledigt, dann sind das ein anderer. Das lasse ich offen. Für mich sind es Israeliten, weil er kennt ja meine Israel-Schau, die meisten zumindest von euch. Eine weitere Unterscheidung ist, dass die erste Gruppe, die auf der Erde ist, aus den 12 Städten Israels, von Engeln versiegelt wurde, um auf der Erde durch die Heimnis zu kommen. Damit hängt ja auch zusammen die Sonnenfrau auf der Erde, das irdische Gegenbild und der männliche, der daraus geboren wird. Das wäre nicht möglich, wenn die Gruppe nicht versiegelt wäre. Man könnte also sagen, die Sonnenfrau ist diese Gruppe der 144.000 in ihrer irdischen Darstellung. Während die andere Gruppe vor dem Thron steht, auf dem himmlischen Berg Zion, wie heute Morgen besprochen. Die nächste Unterscheidung ist, dass von den zwölf Stämmen die Gruppe bezeichnet wird als Sklaven Gottes. Und Sklaven Gottes im Neuen Testament, Beweisstelle Apostelgeschichte 2,18, weist auf Dienst, nach irdischen Dienst. Wir haben also diesen Sklavengedanken eher an die Erde gebunden als an den Himmel. Und von den anderen heißt es, wie auch morgen gesprochen, sie sind als Jungfrauen eine Anfangsgabe oder Erstlinge oder der Leibesetzung sagt von Anfang für Gott und das Ländlein. Letzte Unterscheidung, die findet sich alleine in diesen beiden Versen, Enthüllung 5, 9 und 10. Sie sind erkauft, die eine Gruppe aus jedem Stamm und Dialekt oder Zunge, je nachdem, wie du das übersetzen willst, um auf der Erde zu regieren. Und die anderen sind erkauft, aus jedem Volk und jeder Nation über die Menschen zu regieren. Das wären die beiden Unterscheidungen hier an dieser Stelle. Das kann man auch vertiefen in meinem Enthüllungskommentar, den du auch im Internet findest. Kannst du das herunterladen, kannst du es online sogar lesen, kannst alles nachvollziehen. Es ist alles veröffentlicht, also musst du jetzt nicht in Kämpfe ausbrechen, weil du das nicht alles mitschreiben willst. Man kann das nachvollziehen. Und wenn jemand eine bessere Idee hat, dann bitte melden. Ich bin für alles offen, für fast alles. So, das war der erste Teil der Wiederholung nochmal. Ich denke, es ist ganz hilfreich, mal, dass man es so gesehen hat, um diese Unterscheidung auch besser treffen zu können. Jetzt im nächsten Schritt geht es darum, dass wir in Kapitel 15 eine weitere heilsgeschichtlich wichtige Etappe nehmen können. Nämlich es gibt hier das dritte Zeichen im Himmel. Das dritte Zeichen im Himmel. Die Zeichen sind ja nicht umsonst gegeben. Das heißt, wir hatten schon mal zwei Zeichen. Das erste Zeichen war, wie eben schon erwähnt, die Frau mit der Sonne umkleidet und der Mond unter ihren Füßen. Und hier haben wir einen ganz interessanten Hinweis auf das Sternbild Jungfrau. Und wenn man ein wenig mit Astronomie sich beschäftigt, nicht mit Astrologie, gell, mit Astronomie, dann erkennen wir, dass in der Ekliptik, also dieser Bewegung der Planeten oder Sonnen, je nachdem, was sich bewegt, das wissen wir gar nicht so genau. Die einen meinen, die Sonne bewegt sich, die anderen sagen, die Erde bewegt sich. In meiner Bibel steht, die Erde steht. Und die Sonne bewegt sich, jetzt haben wir ein Problem. Und wir wissen ganz genau, das steht aber nicht in meinem Manuskript, dass man, wenn man keinen festen Punkt hat, keinen festen Messpunkt, man gar nicht entscheiden kann, was sich wohin bewegt. Stell dich auf eine Brücke, wo das Wasser drunter fließt, und du meinst, die Brücke fährt, gell? Und ähnliche Dinge. Also wir haben da schon ein Problem. Ich glaube nicht alles, was die Wissenschaft sagt. Ich habe Ehrfurcht vor der Wissenschaft, gell? Keine Frage. Aber so genau wissen die auch nicht alles. Ich glaube sogar, das meiste wissen die noch nicht. Gell? Und von daher ist Vorsicht geboten. Also, wie komme ich da drauf? Die Frau mit der Sonne umkleidet und der Mond an den Füßen. Der Mond ist im Sternbild der Jungfrau. Wenn die Sonne sich in ihrem Leib befindet, in der Ekliptik, nur einen einzigen Tag an den Füßen, gell? Und wenn wir jetzt wüssten, in welchem Jahr unser Herr geboren ist, dann könnten wir feststellen, was das für ein Tag gewesen ist. Da wir aber das Jahr nicht kennen, du kannst mit dem Computer zurückrechnen, wann im Jahr 2001, im Jahr 1 vor Christus oder vor Zeitrechnung oder 2 oder 3 oder es geht ja bis 7, gell? Wann er geboren ist, kannst du ja feststellen, an welchem Tag der Mond da an den Füßen gewesen ist. Kann man ja heute nachrechnen. Wir wissen aber denn zum Glück nicht das Jahr, in dem er geboren wurde. Und deswegen ist jede Rechnung sinnlos. Wir können nicht rechnen. Vergiss es. Ja, das war das erste Zeichen. Das zweite Zeichen war der Drache im Himmel, gleich zwei Verse weiter, der ja dann diesen männlichen Sohn, heißt es meist, da steht nur der männliche, den männlichen fressen will, verschlingen will. Und dann wird die Frau in der Wildnis bewahrt. Das sind also die zwei Zeichen, die wir schon hatten. Und hier ist das dritte Zeichen. Das dritte Zeichen heißt, es sind sieben Engel, die letzten sieben Plagen haben. Und diese sieben Plagen, das sind ja die sieben Schalen des Grimmes Gottes. Und hier heißt es, diese sieben Plagen des Grimmes Gottes werden vollendigt. Dieses Wort vollendigt, was auch die Dawa-Übersetzung verwendet, gibt es ja nicht im Duden. Und gelegentlich sagen mich mir Brüder, die sehr Wert auf Deutsch legen, du hast da ein Wort, was nicht im Duden steht. Und da sage ich, jawohl, du hast recht. Aber im griechischen Text des Neuen Testamentes wird sehr fein unterschieden zwischen einer Sache, die vollendigt ist, indem sie nicht mehr da ist, und einer Sache, die vollendet ist und weiter besteht. Das heißt also, wenn es hier im Griechischen Teleos steht, ich kann mir das Eselsbrücke geben für die Griechisch-Kenner, Teleos, da ist ein I drin, das heißt, es ist vollendet. Und Telos, da ist kein I drin, dann ist es vollendigt, weil haben wir im Deutschen ein I drin, gell? So habe ich mir das gemerkt, sonst habe ich ständig Probleme. Also, Beispiel, du hast ein Haus gebaut und das ist jetzt fertig, ist das Haus vollendet und bleibt weiter. Deine Arbeit, die du damit hattest, die ist vollendigt, weil du hast sie jetzt nicht mehr, außer dass du im Garten noch pflegen musst. Gell? Und genauso ist es hier, der Grimm Gottes wird vollendigt, der ist nicht mehr da, das ist ganz wichtig, der Grimm Gottes ist vollendigt, wann denn?
Hier an dieser Stelle, wenn die sieben Schalen ausgegossen werden, gibt es keinen Grimm Gottes mehr. Weißt du, was das bedeutet? Weder am weißen Thron noch im Feuersee ist der Grimm Gottes. Das sind Reha-Maßnahmen oder Verteilungsmaßnahmen. Am weißen Thron wird verteilt, wer wohin kommt. Nach dem Millennium, wenn der Teufel losgelassen wird und die Erde verführt, und dann wird am weißen Thron entschieden, die kommen im Feuersee und die kommen ins neue Jerusalem. Da ist ja schließlich ein Großteil Israel dabei, nach dem Millennium. Wird also heißen, der Grimm Gottes ist vollendigt, es gibt ihn nicht mehr. Und der Feuersee selber ist kein Ort des Grimmes, weil es ist ein Zurechtbringungsort, deswegen heißt er Feuergericht. Er ist genau genommen ein Tod des Todes, weil der Tod in der Hades kommt da auch rein. Der Tod stirbt im zweiten Tod. Und wenn ich jetzt noch einen heilsgeschichtlich wichtigen Gedanken dazu füge, dann musst du jetzt nicht vom Stuhl fallen oder erschrecken, wem ist denn alles Gericht gegeben? So, wenn der Feuersee das letzte zurechtbringende Gericht Gottes ist und auch noch zweiter Tod genannt wird, dann ist doch der zweite Tod wieder der zweite Adam in Person der Christus selber. Ist das so schrecklich? Wenn du es noch nie gehört hast, vielleicht, gell? Mag es schrecklich sein. Ja, ich weiß. Ja. Und von daher steht doch hier richtig, dass dieses letzten sieben Schalen des Grimmes Gottes diesen Grimm vollendigen, den gibt es danach nicht mehr. Und deswegen ist mir das Wort so wichtig, dass wir mal unterscheiden zwischen vollenden und vollendigen. Ich habe das auch in meine Übersetzung übernommen und meine Kommentare, auch wenn manche daran zweifeln, ist mir egal, man kann es ja erklären, gell? Du musst erkennen dürfen zwischen einer Sache, die zu Ende kommt, und einer Sache, die fertig ist und weiter besteht. Und der Zorn Gottes ist vollendigt. So, und was passiert jetzt? Das heißt im Vers 2, und ich nahm etwas wie ein gläsernes Meer wahr, mit Feuer vermischt, und sah die Siegenden über das wilde Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens auf das gläserne Meer zustehend. Und sie hatten Harfen Gottes. Eine seltsame Beschreibung dieses Zustandes hier, eine seltsame Beschreibung, ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Ja, der Johannes ist wesenhaft anwesend, sieht das, muss das ja irgendwie beschreiben. Wir finden das auch bei dem Jerusalem, das ist kristallisierendes Gold, gell? Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Das heißt, Gold, das wie Glas durchscheinend ist oder so, sowas kennen wir ja nicht. Also du siehst etwas und musst das mit deinen Worten beschreiben und das ist oft nicht einfach. Ein gläsernes Meer, Meer hat es ja auch mit Wasser zu tun eigentlich. Und Feuer, Wasser und Feuer vermischt, geht denn das? Gell? Also in unserer Vorstellungskraft ist das eigentlich ausgeschlossen, weil wir ja Feuer mit Wasser löschen. Was hier bemerkenswert ist als Erklärungsversuch, wie gesagt, auch nur als Denkspur. Ich möchte nochmal zwei Verse aus dem Daniel lesen, Kapitel 7, Vers 9 und 10. Wo er auch nochmal diesen alten Tagen da erwähnt, über den wir heute Morgen gesprochen haben. Das heißt, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war, an Tagen sich setzte. Hier haben wir wieder dieses Wort Atik, gell, von heute Morgen. Ist kein Alter an Tagen, sondern einer, der Zeit entrückt ist. Ein Entrückter der Tage, einer, der über der Zeit steht. Und sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Und Tausende und so weiter dienten ihm. Das heißt, ein Feuerstrom geht von ihm aus. Beim neuen Jerusalem von dem Thron geht ein Wasserstrom davon aus. Diese Dinge dienen der Reinigung, der Zurechtbringung. Diese Dinge dienen auch dafür, deutlich zu machen, wer hier der Reinigende und Zurechtbringende ist, letztendlich. Und wenn wir jetzt wissen, stell dir vor, das gläserne Meer mit Feuer vermischt steht im Thronbereich, im Himmel, im Thronhimmel sozusagen. Manche Ausleger meinen, der ganze Thronhimmel sei dieses gläserne Meer. Gut, kann man sich drüber streiten, steht er nicht da. Auf jeden Fall in der Gegenwart Gottes, vor ihm spätestens, ist dieses gläserne Meer. Und die Siegenden stehen sozusagen am Ufer des Meeres. Und jetzt stelle ich mir das so vor, als das Gesamtkenntnis der Enthüllung und der Schrift hinzugefügt, auch nur als Denkspur, diese Stelle ist, bis das neue Jerusalem erscheint, offensichtlich der Ein- und Ausgang in den Feuersee. Warum? Weil wir auch noch vom Rauch reden, jetzt anschließend gleich, und von der Information. Das heißt, als Beispiel im Alten Bund, wir haben ja schon über die Stiftshütte gesprochen, über das Zelt der Begegnung, da heißt es 2. Mose 40, 30, über die Bedingungen, dahin zu kommen, heißt es, dann stellte er das Becken, nämlich Mose, zwischen das Zelt der Begegnung und dem Altar und tat Wasser zum Waschen hinein, damit sich Mose und Aaron und dessen Söhne darin ihre Hände und ihre Füße waschen. Die hatten keinen Zutritt zum Zelt der Begegnung ohne eine Reinigung. Wenn ich in die Gottesgegenwart will, muss ich gereinigt sein. Gell? Entweder mit Feuer oder mit Wasser oder mit beidem. Im Alten Bund war es Wasser. Hier sehen wir, dass es quasi Feuer ist, wenn es um den Feuersee geht. Und wenn ich das doch weiß, dann frage ich mich, ja, wie ist das mit der Ekklesia, der Leibesgemeinde des Christus? Brauchen wir keine Reinigung oder können wir da einfach so hinmarschieren? Wir wissen schon, Jesus hat gesagt vor Golgatha zu seinen Lernenden, ihr seid rein allein wegen meines Wortes. Johannes 15, Vers 3. Ja, das ist ja gewaltig, gell? Ja, und was ist jetzt nach Golgatha? Ist das nach Golgatha weg oder schwieriger oder ist das noch besser oder wie auch immer? Ja, Paulus sagt doch, Epheser 5, 26, wir werden wie gereinigt? Im Wasserbad des Wortes. Und wenn ich noch den Gedanken anfügen darf, aus dem Alten Bund gab es ja auch Geräte, die mit Feuer gereinigt wurden. Und welche mit Wasser. Die Ekklesia ist wahrscheinlich so empfindlich, es sind ja die Letzten dieser Welt, gell? Das, was nichts ist, hat Gott erwählt. Die sind wahrscheinlich so empfindlich, dass sie eine Feuerreinigung gar nicht vertragen würden. Bei uns muss er Wasser nehmen, gell? Das Wasser des Wortes, damit wir das überhaupt überleben. Ne? So minderwertig sind wir. Gut, das nur am Rande. Die Siegenden, um die es hier geht, sind eindeutig Märtyrer, die in den letzten 3,5 Jahren dieses Äons dem wilden Tier widerstanden haben und haben sich gegen ihn gewehrt und sind dafür umgebracht worden. Das macht der Zusammenhang deutlich. Aber auch für uns gilt Römer 8, Vers 18, dass Paulus hier sagt, denn ich rechne, dass die Leiden der jetzigen Frist nichts wert sind im Verhältnis zu der künftigen Herrlichkeit, die an uns erfüllt wird. Also jeder, der hier leiden muss, nicht nur die Ekklesia, auch die da draußen, die das noch nicht glauben können, jeder, der leiden muss, bekommt erstattet. Gott ist ein Erstatter. Die Erstattung geht von 1 zu 2 bis 1 zu unendlich. Und jetzt muss ich allerdings sagen, äonisch, gell? Also unendlich im Sinne der Heilsgeschichte. Und noch einmal, das äonisch gibt es nur innerhalb der Heilsgeschichte. Die Existenz Gottes ist außerheilsgeschichtlich. Das heißt, unsere Bibel spricht nur von Heilsgeschichte. Deswegen können wir die Endlosigkeit in diesem Wort Äon überhaupt nicht finden oder auch nicht rechtfertigen. Und hier ist es genauso zu verstehen. Das heißt, die Erstattung gibt es auch für alle Äonen. Wenn jemand sozusagen alle Äonen gelitten hätte, hätte er die höchste Herrlichkeit als Erstattung. Ist das nicht tröstlich auch für uns, gell? Wenn du hier leiden musst, warum auch immer, weil Gott deine Leiden für seinen Heilsplan braucht, dann weiß ich krieg das mit Herrlichkeit erstattet. dann geht es mir zwar genauso schlecht, weil das noch wehtut oder was das auch immer ist, aber ich kann damit besser umgehen. Ich weiß warum, ich habe eine Antwort von Gott dafür und kann dankbar sein und in die Zukunft schauen und wissen, das wird vergolden auch für mich. Ja, und sie stehen hier auf das, die Siegenden auf dieses gläserne Meer zu, und das ist vergleichbar auch mit dem vierten Kosmos dann, in dem ja das neue Jerusalem auf die ganz neue Erde kommt, nach Enthüllung 20, Vers 5 und folgende, dass wir sagen können, die aus dem Feuersee herauskommen, stehen vor der Stadt, die kristallisierendes Gold darstellt und erfüllt ist von der Herrlichkeit Gottes. Und die Perlentore sind die 12 Stämme Israels und die Fundamente die 12 Apostel. Und dann kriegst du einen weißen Kittel, wenn du fertig bist, und dürfst an dem Engel vorbei, ist ein Pförtner, gell, der kontrolliert, dass dein Kittel auch sauber ist, und dann kannst du in die Stadt. Und deswegen glaube ich oder sag gerne, das ist die größte Reha-Maßnahme aller Zeiten. Alles, was noch im Feuersee ist, alles, was noch vor Jerusalem ist, kann nicht mehr schlechter werden. Es gibt keinen Fluch, keine Verfluchung mehr. Der Grimm Gottes ist vollendigt schon vorher, eben wie eben gelesen. Danach kann es nur noch besser werden. Das heißt, keiner, der am Feuersee ist, und der Letzte wird ja wohl der Tod sein, kann schlimmer werden, sondern er kann nur besser werden. Das ist Heilsgeschichte, Heilsgeschichte. Rede ich am Sonntag nochmal drüber, für die, die dabei sind. Was ist Heilsgeschichte, gell? Wenn am Ende die Hälfte krank ist oder drei Viertel, oder wie? Das ist für mich keine Heilsgeschichte. So, was machen diese Sieger, die Siegenden, bei euch steht da wahrscheinlich Überwinder, gell? Und da steht das griechische Wort Nikos personifiziert, das heißt, Nike ist der Sieg. Das sind, ich kenne ja den Spruch von früher, vor 20 Jahren hieß es immer, die Leibesglieder sind keine Überwinder, gell? Die sind Söhne, die sind was Besseres. Ja, und wir sind Sieger, gell? Weil da steht ja Sieger. Hast du mit Jesus gesiegt, dann bist du ein Sieger. Gell? Ich habe den Kosmos besiegt, sagt Jesus. Also in Christus haben wir das mit ihm natürlich auch. So, diese Sieger, von denen heißt es hier im Vers 3, sie singen das Lied Moses, des Sklaven Gottes, und das Lied des Lämmleins, in dem sie sagen, große und erstaunliche sind deine Werke, Herr Gott Allhaltender. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, Regent der Äonen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen, da du allein huldigenswert bist, da alle die Nationen eintreffen werden und vor dir anbeten werden, da deine rechtgemäßen Forderungen offenbart wurden. Ja, eine Menge Informationen. Lasst uns ein wenig dem nachgehen. Erste Information, sie singen das Lied Moses. Ja, was für ein Lied. Ich kenne zumindest zwei Lieder, sein erstes und sein letztes, aber zwischendrin nochmal gesungen hat, bin ich mir nicht sicher. Ich habe nicht nochmal alle 5 Bücher Mose gelesen daheim. Vielleicht weiß von euch da jemand mehr. Also ich kenne nur das erste und das letzte Lied, vielleicht auch das erste und das zweite. Das lasse ich ein Stück weit offen. Das habe ich noch nicht nachgeprüft. Aber in dem ersten Lied, 2. Mose 15, ist es abgedruckt, Verse 1 bis 19, da besingt Mose die Befreiung Israels aus Ägypten. Das Volk Israel wurde aus der Todesmacht Ägypten, prophetisch der Finsternisbereich des Todes, befreit hinein in das Leben. Und das besingt Mose hier. Das passt, ja, ich will noch mal zwei Verse lesen, 2. Mose 15, Verse 6 und 18 dazu. Da heißt in dem Lied, deine Rechte, Yahweh, wer ist das, gell? Deine Rechte, Yahweh, ist herrlich in Macht, deine Rechte, Yahweh, hat zerschmettert den Feind. Und die Dabei-Übersetzung schreibt, Yahweh regiert für Äonen und Zeugenzeit. Hier haben wir einen Lobgesang auf Gott, der sein Volk aus der Finsternis in das Licht geführt hat. Ob die das begriffen haben oder nicht, spielt keine Rolle. Ihr wisst ja, die haben sogar gemurrt später, Kadesh Barnea schon gehört von Johannes, Und dann kamen die Schlangen und sie wollten zurück nach Ägypten, weil da gab es was zu essen. Diese elende Speise war ihnen nicht mehr genug, das Manna. Gell? Und jetzt erfahren wir hier, dass diese Befreiung aus Ägypten, aus der Todesnacht des Diabolos im Grunde veranschaulicht, auch diese Sieger an diesem gläsernen Meer singen. Sie loben Gott für diesen Befreiungsakt, wenn sie dieses Lied singen. Das Lied Mose, sein erstes Lied. Im zweiten Lied, um den Kontrast auch zu erkennen, im zweiten Lied, es ist 5. Mose 32, 1 bis 43, da wird was anderes besungen, nämlich hier wird die Untreue Israels gegenüber der Treue Gottes gestellt. Und angekündigt hat Mose, und das ist ganz wichtig hier, das zu erkennen, weil auch da Aspekte der Endzeit enthalten sind, in Kapitel vorher, in 5. Mose 31, ab Vers 29, wenn er zu Israel sagt, denn ich erkenne, dass nach meinem Tod, sagt Mose, Verderben zu machen, ihr Verderben machen werdet, da war Übersetzung, und euch abkehren werdet von dem Weg, den ich euch gebot, und so begegnet euch das Böse, Achtung, in der Späte der Tage, so denn ihr tut, das in den Augen Jahwes Böse, ihn zu grämen mit dem Gemachten eurer Hände. Wenn ihr euch weiterhin so störrisch benehmt, ich rede frei, werdet ihr in der Späte der Tage dafür zurechtgebracht, gerichtet. Die Späte der Tage für Israel, heilsgeschichtlich denkend, fällt in diese Zeit, über die wir hier reden. Denkt an die Kapitel 14 von heute Morgen. Getreideernte, Weinernte. Diese zwei Aspekte, egal welche Aspekte es noch geben mag. Hier sind wir an dieser Stelle. Und in diesem letzten Lied wird also darauf hingewiesen, auf diese Untreue. Und es gibt einen interessanten Vers. Moment mal, der kommt, glaube ich, noch. Ich muss schnell gucken, ja, der kommt gleich noch. Wenn du das so oft schon bearbeitet hast, bist du manchmal im Kopf schon weiter als das Manuskript, gell? Kennt ihr das auch, ihr Brüder, die am Wort dient? Jetzt müsst ihr nur noch nicken. Gut, prima. So, also. Was hier noch wichtig ist, Mose wird Sklave Gottes genannt. Sie singen das Lied Mose des Sklaven Gottes. Eine interessante Parallele aus dem Hebräischen. Im Hebräischen heißt Sklave Evet oder Diener. Sklave oder Diener Evet. Das Wort für dienen, das Verb heißt erwachsen, dieselben Buchstaben, ist nur anders vokalisiert. Alle, die ein bisschen Hebräisch können, für die ist das gar kein Problem. Und jetzt finden wir einen homonymen Ausdruck, nämlich des Verlierens, der Awad heißt. Hat nur ein Aleph am Anfang und kein A hin. Das heißt, das kannst du gar nicht hören, das ist nur der Knacklaut im Hals, wenn du anfängst zu sprechen. Awad und Awad klingt gleich. Das eine heißt dienen, das andere verlieren. Warum? Weil ein Diener sich ganz mit seiner ganzen Person an seinen Herrn verliert. Der hat keine eigene Persönlichkeit mehr in dem Sinne, was den Dienst betrifft. Also der Dienstherr entscheidet über das Sein oder Nichtsein des Sklaven. Wenn wir Sklaven Jesu sind, sagen manche Söhne sind keine Sklaven, gell? Großer Schrei. Paulus sagt, ich bin Sklave Jesu Christi, mehrfach. Gell? Also wir sind Sklaven Jesu Christi. Wir sind verloren an unseren Herrn. Mose, Sklave Jesu Christi, verloren an seinen Gott. Das Lied Mose, eine Verherrlichung der Gotteswirkung, der Befreiung Israels aus Ägypten, wenn es das erste Lied ist. Ich glaube, die haben hier das erste Lied gesungen, wenn nicht das zweite oder das letzte. Aber die singen ja noch ein Lied, gell? Das Lied des Lämmleins. Wir haben schon mal gehört, dass die 24 Ältesten im Kapitel 5 ein neues Lied das Lämmlein betreffend singen. Das Lied hier hat eindeutig die Verherrlichung Gottes zum Inhalt. Denn sie singen doch, erstaunlicher sind deine Werke, Herr, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Eindeutiger Lobpreis an Gott. Und in der Späte der Tage, wenn Israel auf dieser Erde sein Endgericht erfährt und diese Sieger an dem gläsernen Meer dieses Lied singen, das Lied des Lämmleins mit diesem Inhalt, könnten die erinnert werden an das, was in Malachi 1, Vers 6 steht, wo hier Gott mit seinem Volk durch seinen Propheten spricht, wie sie sich benehmen. Malachi 1, Vers 6, da sagt Gott in seiner Argumentation hier, pass auf, ein Sohn, ich lese der Wahlübersetzung, ein Sohn beherrlicht den Vater und ein Diener seinen Herrn. Und wo, wenn ich Vater bin, wo ist meine Herrlichkeit? Und wenn ich Herr bin, wo ist mein Fruchtmachen? Das spricht ja wieder Herr zu euch, den Priestern Israels, die ihr Verachter meines Namens seid. Und Achtung, und doch sprecht ihr, worin verachteten wir denn deinen Namen? Wir haben gar nichts gemerkt, gell? Wir sind noch so toll, wir halten das Gesetz, wir sind gerecht. Und wo haben wir dich denn verachtet? Denk an Paulus, gell? Der war der Gerechteste seiner Generation im Gesetz. Sagt er selber. Und genau diese Einstellung findest du auch heute noch bei denen, die noch unter der Decke leben, besonders auch im orthodoxen Judentum. Wo haben wir was falsch gemacht? Gell? Wir sind die Elite, wenn du nicht so wirst wie wir. Gell? Ich war ja mal Zeuge Jehovas, wie ihr wisst. Ich bin auch rumgelaufen und habe gesagt, wenn du kein Zeuge Jehovas wirst, wirst du vernichtet. Ganz einfach, gell? Liegt an dir. Mach was, komm zu uns, dann wirst du gerettet. Und ja, so einfach war das damals. Und hier ähnlich, also das ist Sektierertum höchsten Maße eigentlich, dieser Alleinanspruch, der damit verbunden ist. Also das Lied des Lämmleins ist eine Verherrlichung Gottes, eine Verherrlichung seines Namens, was das Israel auf der Erde in der Gerichtszeit, in der Späte der Tage immer noch nicht begriffen hat, bis auf die 144.000, alle beide Gruppen, bis auf die Sonnenfrau, die ich dazu rechne, bis auf den männlichen, den Sohn, den männlichen, da steht dann nur der männliche. Und das sind im Grunde die Einzelnen und noch Märtyrer, die schon erwähnt als Siegende da stehen, die offensichtlich auch dazu gehören. Aber der große Rest, wie groß er auch sein mag, wird in dieses Verteilungsgericht gehen, wenn die Krimschalen ausgegossen wird und der Zorn Gottes vollendigt ist, dann sind die Übrigen ja dran, gell? Und wir müssen hier deutlich unterscheiden, dass Gott ja immer regiert. Das ist übrigens auch hier die Aussage in diesem Vers 3. Du bist Regent der Äonen, das ist ganz wichtig. Es ist eine extrem wichtige Stelle, die hier genannt wird. Denn wir wissen, wir kennen ja den Gott dieses Äons, der, manche sagen, das ist Gott selber, andere sagen, es ist der Diabolos. Ich gehöre zu denen, die glauben, dass das der Diabolos ist, weil er diesen Äon, den Kosmos, diesen Äon gepachtet hat im Grunde und deswegen hier regiert, aber unter der Oberherrschaft Gottes. Der kann nur nicht machen, was er will, der muss machen, was Gott will. Das ist uns doch klar sein, Hiob. Und deswegen ist eine wichtige Stelle, die musst du dir unbedingt aufschreiben, Psalm 145,13. Psalm 145,13 steht im Grundtext, nicht in deiner Übersetzung. Guck da genau hin. Vielleicht kann mal jemand Elberfeld oder Luther lesen, das wäre gar nicht schlecht, damit wir das mal gehört haben. Psalm 145, Vers 13. Wer hat eine laute Stimme von euch? Ah, das klingt schon besser. Aha. Gibt's noch?
Luther, ja, genau. Dein Reich ist ein ewiges Reich. Und deine Herrschaft wäre für und für.
Aha. Auch gut.
Der Herr ist getreu in all seinen. seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken.
So, für und für, was hast du gelesen? Für immer und das ähnlich. Aller Zeiten. Ja, für und für, aller Zeiten. Und dann gibt es noch die.
O Herr, dein Name währt ewig. Herr, dein Gedenken bleibt von Geschlecht zu Geschlecht.
Mhm, auch nicht schlecht.
Gerne. Aller Äonen.
Genau, aller Äonen. Ja. Das heißt, es gibt die wahrscheinlich ist die unrevidierte Elberfelder Bibel, ich bin mir nicht sicher. Ich habe eine daheim, habe es vergessen, nochmal hinzuschreiben. Die schreibt aller zukünftigen Zeitalter. Ja? Also zukünftige Zeitalter wäre verkehrt. Dort steht, er ist Regent über alle Äonen. Haben wir gerade auch das aus dem Hebräischen gehört. Und deswegen ist er auch der Regent über diesen Äon, der verpachtet ist. Deswegen muss ich keine Klimmzüge machen und sagen, Gott regiert in diesem Äon. Das macht er sowieso, auch wenn der verpachtet ist. Gell? Aber die direkte Herrschaft, die Verpachtung, denk an Matthäus Kapitel 4, wo der Teufel den Jesus verführen will und ihm alle Reiche oder Regentschaften des Kosmos anbietet. Da hat er nicht gesagt, gib nicht so an, das gehört dir ja gar nicht, gell? Sondern hat gesagt, nee, das will ich nicht, gell? Du sollst Gott anbeten. Also daraus kann man erkennen, dass das auf jeden Fall so ist. Und jetzt wird hier noch abschließend in Vers 4 darauf hingewiesen, dass durch dieses Handeln Gottes seine rechtgemäßen Forderungen offenbar wurden. Das heißt, durch das Ausgießen dieser Zornschalen und der Vollendigung des Grimmes Gottes werden die rechtgemäßen Forderungen Gottes erfüllt, deutlich gemacht, offenbart. Was heißt denn das? Das ist doch dasselbe, wie Jesus sagt, von ihm gesagt wird im Johannesevangelium, das Licht kam in diesen Kosmos, um die Finsternis erkennen zu können. Das heißt, die rechtgemäßen Forderungen Gottes werden deutlich gemacht durch seine Gerichtsmaßnahmen und hier sind das die Zornschalen am Rest der Welt und vorher die Gerichte an Israel, die wir heute Morgen besprochen haben. Die rechtgemäßen Forderungen sind erkennbar an seinem Gerichtshandeln. Vers 5 heißt dann weiter, und nach diesem, es wird ein neuer Gedanke eingeleitet, nach diesem nahm ich wahr, wie auch der Tempel des Zeltes, des Zeugnisses im Himmel geöffnet wurde. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo ich glaube, dass das mit Kapitel 4 korrespondiert, wo der Tempel geöffnet wird im Himmel und Johannes die Thronumgebung wahrnehmen kann zum Beispiel. Und die Lebewesen, die da alles sind. Also er ist ja ständig wesenhaft anwesend im Tag des Herrn, wie es im Kapitel 1, Vers 10 ja geschildert wird und soll nach Vers 19 von Kapitel 1 alles aufschreiben, was er während dieser Zeit wahrgenommen hat. Und deswegen ist er hier ja sowieso vor Ort. Wenn du das getrennt sehen willst, ist auch nicht schlimm, dann wird eben das Zelt des Zeugnisses noch einmal extra geöffnet. Da würde ich jetzt nicht so sehr drauf abheben wollen. Wichtig ist, ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu erkennen, dass wir hier mit dem alten Bund, mit dem Zelt der Begegnung im Alten Testament einen ganz wichtigen Vergleich anstellen müssen und können. Es ist ein ganz wichtiger Ort, dieses Zelt des Zeugnisses im Himmel, das Original im Himmel. Das andere war ja eine Abbildung. Zu Mose wurde gesagt, ich mache das so, wie du das im Himmel gesehen hast, wie ich dir das gezeigt habe. Und die irdische Nachbildung in Hebräer Kapitel 5, tut ja der Hebräerbriefschreiber das erwähnen, das heißt hier von den Priestern, die dem Abbild und Schatten der aufhimmlischen Gottesdienst verrichteten, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er sich anschickte, das Zelt aufzurichten, denn siehe, erklärt er, du wirst alles gemäß dem Muster machen, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. Also das himmlische Original auf der Erde nachgebaut. Und bei der siebenten Posaune wurde ja, wie schon erwähnt, auch nochmal der Tempel geöffnet und Jetzt erkennen wir hier diese parallele Schau. Deshalb, ich will es gleich nochmal erklären wegen der Parallele, dass das ein ganz wichtiger Ort ist. Ich glaube persönlich, wir haben das hier auch schon besprochen, weniger an die lineare Erfüllung von Siegel, Posaunen und Schalen gerichtet als an die Parallele. Die Parallele ist einfacher zu erklären, hat weniger Probleme, auch in der Zeitabfolge und im Ergebnis. Aber wie gesagt, auch nur als Denkspur. Ich glaube, dass die Siegel, die Buchrolle, Kapitel 6 mit den Siegeln, eine schriftliche Darlegung der Schlussgerichte Gottes ist, die dann durch die Posaunen verkündet werden und hier in Kapitel 16 der Enthüllung durch die Schalengerichte ausgeführt. Das ist für mich der logische Schluss. Ich habe nichts dagegen, wenn du es linear siehst, gell? Das ist kein Problem. Aber das Parallele ist mir persönlich schlüssiger. Und jetzt, warum ist dieser Ort so wichtig? Wir wissen aus dem Hebräerbrief, ich lese nochmal zwei Verse aus Kapitel 9, Folgendes von Jesus: Er kam auch nicht durch Blut von Böcken und Kälbern, aber durch das eigene Blut kam er ein für allemal hinein in die heiligen Stätten. Welche denn? Im Himmel, von denen wir gerade gelesen haben, dem Zelt des Zeugnisses im Himmel, mit der Lade im Himmel, und hat dort äonische Erlösung gefunden für die ganze Schöpfung. Äonisch, warum? Weil Heilsgeschichte innerhalb Äonen stattfindet. Wenn alles heil ist, gibt es auch keine Äonen mehr, dann gibt es auch keine Ewigkeit mehr, gell? Weil die Ewigkeit ist Unsinn als Wort in diesem Text. Denn Christus kam nicht, Achtung, mit Händen gemachte heiligen Stätten hinein, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selber, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Er war im Original mit seinem Blut. Und hier erinnere ich an die Begebenheit aus Johannes 20, Vers 17. Jesus kommt aus dem Aufenthaltsraum der Gestorbenen zurück. Und wem begegnet er? Maria Magdalena. Die will ihm um den Hals fallen, gell? Lange nicht gesehen. Und was sagt er? Berühre mich nicht. Warum? Ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Warum denn? Weil er noch in das obere Heiligtum musste, um dort das Blut oder den Gegenwert seines Blutes darzubringen. So wie die Priester im Alten Bund. An Yom Kippur musste der Priester ins Allerheiligste gehen und an der Bundeslade das Blut des Sündenbockes hinspringen zur Bedeckung der Verfehlungen oder Sünden Israels. Und das jedes Jahr wiederholen. Und dieser Vorgang, den hat Jesus ein für alle Mal gemacht, indem er in das obere Heiligtum ging, und das war an dem Zeitpunkt. Erst danach ist er zurückgegangen in die Aufenthaltsräume der Gestorbenen, hat dort evangelisiert. Vorher hatte er keine Berechtigung, das zu machen, denn das Sterben alleine war nicht genug, sondern es musste auch die Rechtsgrundlage zur Vollendung der Heilsgeschichte gelegt werden. Und dazu diente sein Blut, der Gegenwert seines Blutes, im oberen Heiligtum. Deswegen ist die Lade des Bundes im Zelt des Zeugnisses im Himmel so wichtig. Im neuen Jerusalem, in der vierten Schöpfung, im vierten Kosmos, steht nichts mehr von Tempel und von Lade des Zeugnisses und so weiter. Warum? Gott selber und das Lämmlein sind Tempel und Leuchte in der Stadt. Und wenn du glauben dürfst, dass du ein Teil von dem Lämmlein bist, gell, war da voratisch nichts, den Rest musst du selber denken, dann weißt du, wo du da zu stehen und zu sitzen hast. Ja, wie geht's weiter in unserem Text? Ich komme zu den letzten Zügen. Und die sieben Engel, Vers 6, und die sieben Engel. Die sieben Plagen haben, kamen aus dem Tempel heraus, angezogen mit reinem, glänzenden Leinen und um die Brust umgürtet mit goldenen Gürteln. Diese Engel, die hier auch diese sieben Plagen haben, aus dem Tempel kommen, wir haben heute Morgen schon drüber gesprochen, könnten auch solche sein, als Beauftragte Gottes, die ein Teil des Lämmleins sind. Es gibt keinen Engel, dem gestattet ist, Heilsgeschichte zu machen oder heilsgeschichtliche Abläufe zu veranlassen. Es müssten hier die gleichen sein. Was noch auffällt, ist, dass die sogar den Gürtel, sie sind umgürtet mit einem Gürtel im Brustbereich haben. Der Gürtel im Brustbereich ist dem König vorbehalten. Es ist ein königliches Zeichen. Und die reine glänzende Leinen der Gerechtigkeit Gottes gehört auch dazu. Deswegen glaube ich, vielleicht auch der ein oder andere noch hier, dass auch diese sieben Engel, die aus dem Tempel Gottes kommen, ihrerseits der Tempel Gottes zum Leib des Christus gehören. Und normal, wir dürfen den Leib des Christus nicht so statisch betrachten. Und ich bin ja froh, dass hier bei diesen Engeln der Artikel steht, gell? Weil die sind ja im Vers 1 schon mal erwähnt worden, die sieben Engel, das Zeichen im Himmel. Und es wäre ja schade, wenn das plötzlich andere wären. Ja. Gut, also Denkspur, denke dran. Verse 7 und 8. Und eines der vier Lebewesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des Grimmes Gottes, des Lebenden hinein in die Äonen der Äonen. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt aus der Herrlichkeit Gottes und aus seiner Vermögenskraft. Und niemand vermochte in den Tempel hineinzukommen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendigt wurden. Also hier sind wieder Informationen drin, gell? Die sind besonders köstlich, wirst du das gleich merken am Ende. Ganz langsam, sieben goldene Schalen. Hier wird das Wort in der Septuaginta benutzt für die Sprengschalen, die goldenen Sprengschalen, die in der Stiftshütte verwendet wurden. Nur als Nebeninformation. Was hier viel wichtiger ist, der Tempel wurde mit Rauch gefüllt. Was haben wir denn bei Rauch gelernt? Bei Rauch haben wir gelernt, dass Rauch was mit Informationen zu tun hat. Ich will euch nur mal noch zur Erinnerung zwei Verse vorlesen. Einmal Enthüllung 5, Vers 8. Da heißt es, und als es das Buch nahm, das Lämmlein, fielen die vier Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lämmlein nieder, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Und was ist das? Die Gebete der Heiligen. Ist Gebet eine Information? Leisenberg sagt, Information ist sofort, gleichzeitig, überall. Aus seiner Quantentheorie heraus erkennt, ist ja ein gläubiger Professor. Gell? Und er sagt, wenn du betest, mit deinem Gott redest, im gleichen Moment hört der das. Gell? So eine Geschwindigkeit kennt die Wissenschaft überhaupt nicht. Gell? Wir sind also, wie auch an anderer Stelle heißt, von einem Ende zum anderen Ende des Himmels in einem Nu als Engel. Du kannst dich wegbeamen dann, gell, irgendwie. Das habe ich mir schon manchmal gewünscht, wenn ich jetzt am Sonntagabend wieder heimfahre, gell, so Augen zu, vorstellen, ich bin daheim, mach die Augen auf, schon passiert. Sowas wird irgendwann vielleicht mal möglich sein, gell, sparen uns die vielen Stunden des Reisens. Gut, das nur als Scherz nebenbei. Gebete sind Informationen. Kapitel 8, Vers 3 kommt ein Engel, den nenne ich gerne den Turbo-Engel, wie er da beschrieben wird. Und ein anderer Engel kam und wurde an den Altar gestellt und er hatte ein goldenes Weihrauchgefäß und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, auf das er es den Gebeten der Heiligen auf den goldenen Altar beigebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott auf. Hier haben wir den Engel, der sozusagen noch Informationen hinzufügt, um die Gebete wirkvoller, noch wertvoller, kraftvoller zu machen. Ich denke an Paulus, der sagt, wenn du nicht beten kannst, dann macht das der Heilige Geist für dich. Was bin ich froh, dass das gelegentlich so ist, gell? Wenn mir wirklich mal nichts einfällt. Und ich sage, was soll ich jetzt sagen? Gell? Ich bin sprachlos. Und dann betet der Geist für mich. Und hier macht der Engel, ich glaube, da steht heute noch dort, immer noch was dazu, damit das bei Gott richtig ankommt. Eine Information, Rauch hat mit Information zu tun. Und jetzt erfüllt der Rauch den Tempel mit der Herrlichkeit oder aus der Herrlichkeit Gottes den ganzen Tempel. Der Tempel wurde mit dem Rauch erfüllt. eine Demonstration der Herrlichkeit Gottes. Ich lese mal Psalm 18, 7 bis 9. Eine Bestätigung aus dem Alten Bund. In meiner Bedrängnis, sagt der Psalmist, rief ich zu Yahweh und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme. Und mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren. Da wankte und bebte die Erde, die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, denn er war von Zorn entbrannt. Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer fraß aus seinem Mund. Glühende Kohlen brannten aus ihm. Informationen in beiden Richtungen, gell? Informationen in beide Richtungen. Ist hochinteressant. Und wenn wir noch an das Gegenbild denken, wir haben ja noch das Gegenbild, die negative Seite, die wir schon behandelt haben in Enthüllung Kapitel 9, da liest du ja was von diesen Heuschrecken. Ehe ich das gleich zusammenbringe, will ich den Vers noch lesen. Enthüllung 9, Vers 17. Und also nahm ich ich muss schon bei Vers 2 anfangen. Und er öffnete den Schlund des Abgrundes und ein Rauch stieg hinauf aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurden aufgrund des Rauches des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken heraus, auf die Erde. Und es wurde ihnen Autorität gegeben, wie die Skorpione der Erde Autorität haben. Eine teuflische Information kommt aus dem Abgrund in dieser Zeit des Endes, in diesen letzten 7 Jahren hier zur Zeit der Heuschrecken. Nebenbemerkung, falls ihr mal mit Zeugen Jehovas zu tun habt, die glauben, sie seien diese Heuschrecken. Das steht sogar gedruckt in ihrer Erklärung zur Enthüllung. Da weißt du, wo du die einordnen musst. Ja, ist so, ja. Im Vers 17 heißt es, und also nahm ich in der Vision die Pferde wahr, das ist dann die andere Seite, die Pferde mit den Skorpionschwänzen, die auf ihnen sitzen, denn sie haben feurige und hyazinthfarbene schwefelgelbe Panzer und die Häupter der Pferde sind wie Häupter der Löwen und aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Also auch hier Informationen, diabolische Informationen in der Zeit des Endes. Und was das Faszinierende daran ist, wenn der Tempel Gottes mit Rauch seiner Herrlichkeit erfüllt ist, kannst du da nicht reingehen. Und das ist nichts Neues, das gab es schon im Alten Bund. Ich will mal aus 1. Könige 8 nur lesen, das finden wir nochmal auch in Chroniken beschrieben. 1. Könige 8, Vers 10 und 11. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinaus gingen, da erfüllte die Wolke Jahwes das Haus. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus. Jetzt sagst du, ja, okay, das war im Alten Bund, was geht mich das an? Gell? Und ganz langsam, das gab es ja bei Mose auch nochmal. Ich will noch 2. Mose 40 lesen. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit der Weser füllte die Wohnung. Und was heißt es dann hier? Vers 35. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen. Denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte die Wohnung. Zutritt nicht möglich. Was hat das mit uns zu tun? Immer noch kein Klick, gell? Kommt gleich. Noch ein Wort von Jeremia in seinen Klageliedern, Kapitel 3, 44. Du hast dich in eine Wolke gehüllt, sodass kein Gebet hindurchdringt. Das Gefühl hatte der. Ich glaube gar nicht, dass das so gewesen ist, gell? Aber es war sein Empfinden, Klagelieder. Gell? Was hat denn das für eine Denkkonsequenz für die Ekklesia? Paulus sagt, 1. Korinther 3, 16, 17, ich wiederhole mich, ihr seid der Tempel Gottes, eine Wohnung des Heiligen Geistes. Wenn die Herrlichkeit Gottes in Form seines Geistes seinen Ekklesia-Tempel erfüllt, kann keiner da rein. Ist euch das bewusst? Es gibt Leute, die haben Angst vor Dämonen, obwohl sie meinen, sie glauben. Die dürfen da gar nicht rein. Da kann auch nicht mal ein Heiliger rein. Gell? Also wenn ich als Tempel des Heiligen Geistes fungieren darf, was eindeutig bezeugt ist im Neuen Testament, und der Geist Gottes in mir ist, hat niemand Zutritt. Stimmt das, dass wir die Herrlichkeit Gottes sind? Schriftbeweise müsst ihr jetzt rufen, gell? In Christus, ja, danke. Epheser 3, Vers 21, ihm ist die Herrlichkeit in der Ekklesia. 2. Korinther 8, 23, redet Paulus von seinen Mitarbeitern und den Brüdern und sagt, die Versammlung ist die Herrlichkeit des Christus. Und in 1. Korinther 11, in seiner Hauptdarstellung, da sagt er, die Frau ist die Herrlichkeit des Mannes. Er ist die Frau des Christus, die Ekklesia, ist seine Herrlichkeit, die ihm umgibt, bis zur Hochzeit, bis er selber männlich wird, wir haben hier schon drüber gesprochen, und eine neue Frau heiratet. Und noch einmal, du musst die Hochzeit des Lammes von der Hochzeit des Lämmleins fein unterscheiden, das sind zwei völlig verschiedene Vorgänge, das nur am Rande nochmal erwähnt. Also, wir sind seine Herrlichkeit. Wir als Leibesglieder des Christus sind erfüllt mit der Herrlichkeit. Wenn die Herrlichkeit uns erfüllt, hat niemand Zutritt. Das ist doch ein Zuspruch. Ich muss keine Angst haben. Epheser 1, Vers 13. Wenn du glaubst, was geschrieben steht, bist du mit dem Geist Gottes versiegelt. Und dieses Siegel darf niemand öffnen, außer der, der Siegelberechtigung hat. Und in dieser Gewissheit dürfen wir leben. Und wenn jetzt noch jemand sagt, die Enthüllung interessiert mich nicht, dann tut es mir leid. Amen.